Guten Morgen auch von meiner Seite, hier im Raum und auch online. Wir sehen uns dieses Jahr eigentlich das erste Mal und von daher können wir eigentlich euch allen hier und zu Hause noch wirklich Gottes Gnade und Frieden und den überreichen Segen für 2021 wünschen. Denkt das nicht verkehrt, oder? Weil wir haben den Segen, den haben wir letztes Jahr sehr gebraucht für 2020 und den haben wir bekommen. Gott hat uns dann gut noch durch dieses Jahr gebracht. Ich habe ja erzählt, letztes Mal, wo ich sagte, schaltet mal Mikro ab, lassen wir ein bisschen in unsere Seele gucken. Manche können sich vielleicht daran erinnern, die es live hier erlebt haben. Oder die Predigt, die ich heute halte, ist praktisch nochmal theologisch das, was wir letztes Jahr auch erlebt haben, wie Gott in den schlimmsten Krisen, die man durchlaufen kann im Leben, wie er einen da rausführen kann. Und wenn ihr die Predigten, die ich euch letztes Jahr gehalten habe, wenn ihr sie nachhört, ich habe das, was ich euch gepredigt habe, ich habe es praktiziert und es funktioniert. Das ist das Allerwichtigste. Hier ist das lebendige Beispiel dafür, dass das, was ich euch letztes Jahr gepredigt habe, die Wahrheit ist. Und wenn wir die Wahrheit erkennen, dann wird uns das frei machen, Leute. Wir werden uns aus Bedrückung herausführen, aus Nöten herausführen. Und das ist die Wahrheit, dass wir in Christus Jesus sind, dass wir uns damit identifizieren, was der Herr Jesus Christus gearbeitet und gerackert hat für uns, damit uns dieser Segen zuteil wird und wir uns damit identifizieren. Und wenn wir auf ihn sehen, dass wir begreifen, wir sind mit ihm gekreuzigt, wir sind mit ihm begraben, wir sind mit ihm auferstanden aus der Totenwelt, wir sind mit ihm aufgefahren in die Himmelswelt und wir sind mit ihm sitzend zu Rechten der Kraft Gottes. Halleluja. Und das ist Realität, Leute. Das ist die Realität. Und an dieser Stelle möchte ich auch mal sagen, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn der Teufel unsere Versammlung, Gottesdienste so ernst nimmt, dass er sie in den schönsten Momenten stören muss. Versteht ihr, was ich meine? Das ist immer ein richtig gutes Zeichen. Dann nimmt er uns nämlich ernst und das, was hier passiert, das hat Auswirkungen für unser Leben, für die Ewigkeit. Das ist sehr, sehr wichtig, ihr Lieben. Ich möchte heute predigen aus dem Propheten Jesaja. Der Prophet Jesaja, also Leute, das ist wirklich der Knaller im Alten Testament, dieses Buch. Nach Mose ist Jesaja der bedeutendste Prophet des Alten Bundes. Und nach dieser Reichsteilung hat Jesaja dann später im Südreich gewirkt, in Juda. Und dieser Mann, dieser Prophet Gottes, er hat es erlebt, dass 4 Könige auf dem Thron saßen in Juda. Versteht ihr, wie Gott den eingesetzt hat über die Regierungszeit von 4 Königen, Osia, Jotam, Ahas und Hiskia. Und sein prophetisches Hauptthema ist eigentlich das Kommen des Messias. Keiner betont das so stark und detailliert wie Jesaja. Aber was er auch ganz stark drin hat, weil er lebt ja in diesen Zeiten, wo die Assyrer dann ins Nordreich einfallen und 720 vor Christus, wo das Nordreich gefangen weggeführt wird und es eigentlich zerstört wird. Und das Südreich Juda dann denkt, das wird uns alles nicht passieren. Und Sanherib, er steht ja auch vor den Toren Jerusalems, muss dann aber wieder zurück. Die Assyrer erobern Jerusalem und Juda nicht, das ist richtig. Aber weil eben dieser Götzendienst, der im Nordreich geherrscht hat, auch nach Juda gekommen ist und das Volk immer denkt, uns wird das nicht passieren, weil wir sind ja sozusagen das wahre Israel in Juda. Wir sind ja hier in Jerusalem. Wir haben ja den Tempel. Uns wird das nicht passieren. Und so prophezeit er die ersten 39 Kapitel ganz stark Bußpredigten und dass das Gericht kommen wird, auch nach Juda, wenn das Volk sich nicht ändert wird. Und vor allem wegen dem Götzendienst. Vor allem wegen dem Götzendienst. Und Kapitel 40, und da steigen wir heute ein. Und ab Kapitel 40 kommt dann die Wendung und der Jesaja prophezeit dann über die Gnade Gottes ab Kapitel 40. Und er prophezeit dann auch, dass die Judäer zurückgeführt werden aus dieser babylonischen Gefangenschaft. Und da beginnt diese Gnadenbotschaft, Kapitel 40. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Gefangenschaft, die hat nicht ein Jahr gedauert wie die Pandemie jetzt. Wer weiß, wie lange die babylonische Gefangenschaft gedauert hat? 70 Jahre. Könnt ihr euch vorstellen, dass das Volk Gottes abgestresst war? Dass sie unter Bedrückung waren? Sie dachten, was geht denn hier ab? Wie soll denn das alles werden? Und ich steige erstmal mit dem Negativen ein. Keine Sorge, es wird richtig gut. Es wird richtig gut heute. Aber Jesaja Kapitel 40, ab Vers 27, da steigen wir heute mal ein. Ihr Nachkommen Jakobs, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr, also Jahwe, weiß nicht, wie es uns geht? Merkt ihr das? Das ist die Situation dann in der Gefangenschaft. Der Herr weiß nicht, wie es uns geht. Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Boah, was für eine Aussage. Und dann Vers 30, auch nochmal was Negatives. Hey, selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos und starke Männer stolpern und brechen zusammen. Das erstmal zu Beginn, heute Morgen hier. Hey, das ist die Situation, in die Jesaja dann hineinspricht. Das passiert ja alles dann erst in 150, 180 Jahren, was da kommt. Und er prophezeit das schon vorher. Und ich habe noch diese Woche mehrere Kapitel weitergelesen. Und er prophezeit ja dann auch den Namen des persischen Herrschers, der den Auftrag von Gott bekommt, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Kyros. Ich habe da schon vor ein, zwei Jahren mal drüber gepredigt. Ich kann mich daran erinnern. Und das ist der Hammer, dass Gott diesen Mann mit Namen schon so lange vorher nennt. Ihr Lieben, wir können uns da, denke ich, gut reindenken. Boah, das Gericht hat die Gläubigen getroffen damals. Sie sind deportiert worden. Da haben sie im Leben nicht mit gerechnet. Und wir könnten ja heute auch sagen, ja, wir sind doch im neuen Bund. Jesus hat doch alles Gericht auf sich genommen. Ihr versteht, wie man das theologisch alles begründen kann. Völlig klar. Aber warnt die Bibel auch nicht im Neuen Testament auch vor Götzendienst? Ich glaube, ich habe es gestern noch gelesen. Ich glaube, 1. Johannes, Kapitel 5. Ihr Kindlein, hütet euch vor den Götzen. Wird auch im Neuen Testament immer wieder vorgewarnt. Gerade vor Götzendienst. Und gibt es nicht auch eine Stelle, fängt nicht das Gericht am Hause Gottes an? Ja, manchmal denken wir, manches geschieht nicht. Und selbst wenn es nicht Gericht ist, dann können manche Dinge erziehende Maßnahmen sein. Stimmt es nicht? Auch wo im Korinther-Text über das Abendmahl, 1. Korinther 11, wo Gott dann sagt, dass er uns züchtigt, damit wir nicht samt der Welt verloren gehen. Er will uns ja gar nicht richten. Er erzieht uns. Wir sind in der Gefahr, in die Steckdose oder ins Feuer zu fassen, und er haut uns auf die Hand, damit wir uns nicht verbrennen. Wir denken, warum schlägt uns Gott? Und wir verstehen viele Dinge nicht. Und Gott hatte sie gewarnt, die Judäer, hey, wenn ihr weiter Götzendienst betreibt, dann kommt dieses Gericht und ihr werdet verschleppt werden. Und wir können uns das vorstellen, wer sich in den Schriften da nicht gut auskannte, der wusste das mit den 70 Jahren ja nicht. Sie dachten, Herr, wann wirst du uns erhören? Ähnlich wie vielleicht diese Jahrhunderte, bevor Mose kam, wo sie in Ägypten versklavt waren und zum Herrn geschrieben, Herr, siehst du unser Leid nicht? Machst du nicht, um uns zu retten? Wir sind doch dein Volk. Und so können viele Dinge in unserem Leben passieren, dass wir denken, weiß Gott, wie es uns geht? Kümmert der sich um uns? Kriegt er überhaupt was mit? Und wir können ermüden und wir können ermatten. Und auf die Pandemie komme ich dann auch nochmal. Aber ich möchte wirklich, dass wir begreifen, wir können wirklich Kräfte verlieren, wir können stolpern, wir können am Boden liegen, Leute. aus so vielen Gründen. Und nehmen wir erstmal das Natürliche, dass unser Körper und unsere Seele ermattet ist, weil wir einfach vielleicht uns ablenken wollen und wir arbeiten mehr als sonst. Was kannst du auch sonst machen? Alles ist geschlossen, kannst nirgendwo hin und man will sich irgendwo ablenken. Und dann arbeitet man noch mehr, macht das noch und schuftet und macht sich verrückt. Und es gibt immer so viel zu tun, sei doch mal ehrlich. Gerade wenn man ein Haus hat, ein Grundstück hat, wenn du Kinder hast, Homeschooling und diese ganzen Geschichten. Es gibt immer so viel zu tun und das kann dann manchmal anspringen. Und Arbeit kann einen kaputt machen und selbst der Dienst für Gott, wenn wir das übersteigert tun, wenn wir uns da einfach nur reinflüchten und meinen, das wäre jetzt etwas, um die Beziehung zu vertiefen, so wie der ältere Sohn in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn sich geirrt hat, der beim Vater zwar zu Hause geblieben ist und geschuftet und gerackert hat für den Vater, aber er hatte überhaupt keine Beziehung zu ihm. Und so kann man sich verausgaben, auch im Dienst für den Herrn. Wir können schuften, wir können machen und wir können tun. Und manchmal muss man lernen, sich auch abzugrenzen. Vielleicht manchmal der eigenen, dem Leistungswillen gegenüber oder dem Druck von anderen, dass man manchmal lernen muss, ein ganz einfaches Wort zu sagen, nein, jetzt nicht. Wie der Prediger Salomo sagt in Prediger Kapitel 3, alles hat seine Zeit. Hey, arbeiten, ruhen, es hat alles seine Zeit. Und wir kommen in unserem Leben immer wieder an Grenzen. Wir haben das ganz stark letztes Jahr wieder erlebt, so stark wie lange nicht, dass man an Grenzen kommt und man denkt, man kann nicht mehr, man kommt nicht weiter, man liegt am Boden, man ist kaputt, körperlich kaputt, man liegt seelisch am Boden. Und da finden wir eine Figur in der Bibel, auf die das auch zutrifft. Das ist der Prophet Elia. Der Prophet Elia. Ja, er dachte, er ist der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Und Gott zeigt ihm, hey, du bist gar nicht alleine. Da sind noch 7000 andere, die ich übrig gelassen habe, zu der Zeit dieser Baalspriester. Und ja, er hat prophezeit, auch da hat das Volk nicht gehorcht zu dieser Zeit des König Ahabs und Isabels. Da war auch dieser Götzendienst so stark mit den Baalspriestern. Und da hat Gott auch Gericht gesandt. Ihr seht das immer wieder in der Bibel auch. Beim Volk Gottes, es hat 3 Jahre nicht geregnet. Und wir haben jetzt ja auch ein paar Dürrejahre in Deutschland gehabt. Das habt ihr teilweise bestimmt auch mitgekriegt, ne? Wo ihr gemerkt habt, Mensch, die Grundwasserpegel, die füllen sich nicht mehr richtig auf. Und wenn man die Wälder und Felder und so weiter anguckt, ist es sehr viel Dürre in Deutschland, vor allem in den Ostgebieten. Aber teilweise haben wir das in unserem eigenen Garten gemerkt und man musste mehr gießen als sonst. Das war schon erstaunlich die letzten Jahre. Und jetzt stellt euch mal vor, es hat hier 3 Jahre nicht geregnet. Und Gott, in der Bibel kommt immer wieder vor, dass Naturkatastrophen und wenn solche Dinge sind, Gerichte von Gott sind. Das ist sehr interessant, dieses biblische Erklärungsmodell. Und dann kommt dieser Zeitpunkt, wo Gott dem Elia den Auftrag gibt, jetzt muss es auf den Höhepunkt hinauslaufen, fordere die Baalspriester hinaus, wer denn jetzt der wahre Gott ist. Jetzt müssen wir, wie so ein Duell, John Wayne, Elia alleine gegen diese Baalspriester. Und sie machen da, könnte man beinahe sagen, einen sehr extrem charismatischen Gottesdienst, die Baalspriester. Sie singen und schreien und tanzen. Könntest du denken, das sind die ganz abgedrehten Pfingstlong-Charismater. Die sind völlig durch, ja, wenn man sich nicht auskennen würde. Und sie schreien und sie denken, je lauter sie schreien, dann wird Gott sie erhören. Ihr Gott, dieser Götze Baal. Und Elia ist ganz ruhig. Und er begießt ja das Opfer dann sogar noch mit Wasser. Und nach dem Motto, dann kann es ja gar nicht brennen. Und das ist wirklich heftig. Und er hat einen ganz tollen Sieg. Und es sieht so aus, als ob der Götzendienst im Land ausgerottet ist. Und ganz große Siege können gefährlich sein in unserem Leben. Und die Zeit danach. Die Zeit nach den ganz großen Siegen. Denn dann droht Isabel ihm, was? Du hast meine Baalspriester umgebracht? Das wird dir das Leben kosten. Ich trachte dir nach dem Leben. Und ja, und dann ist dieser Mann so fertig. Er ist so fertig und ausgepowert, dass er, wir würden heute sagen, dass er in eine Depression fällt. Der ist völlig fertig. Er hat die Grenzsignale seines Körpers und seiner Seele überhört. Egal, ob das bei uns körperlich ist, dass wir ausgepowert sind oder seelisch, wir müssen auf diese Grenzsignale achten und Grenzen wahren. Wirklich, manchmal ist es besser, mal Nein zu sagen. An mancher Stelle. Und wenn wir das nicht tun, dann können wir ganz schön erschöpft sein und wir sind am Boden. Und Gott möchte das nicht, dass wir so am Boden sind, aber er lässt uns auch nicht fallen. Er lässt uns nicht fallen. Und die Botschaft, die hier mitschwingt, selbst, dass Elia am Boden ist und verzweifelt ist und sagt, Herr, lass mich sterben. Er ist am Leben verzweifelt. Selbst das verurteilt Gott nicht, sondern er versorgt ihn, er baut ihn auf, er lässt ihn schlafen, er braucht Ruhe. Und das ist etwas wirklich Heftiges. Und wir leben in dieser postmodernen Internetgesellschaft. Alles immer schneller, alles online bestellt, zack, 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 wie ist noch nicht da? Und heftig. Und Leute, vor 3 Sekunden hat die eine geschrieben, warum antwortest du nicht? Wisst ihr, wovon ich rede? Es gibt so Kontrollfreaks. Da musst du dann den Status irgendwo ausschalten in deinen sozialen Netzwerken, damit Leute dich nicht überwachen. Ich meine das im Ernst. Hey Leute, das ist niemand von der Stasi oder von der Gestapo. Lass dich nicht überwachen. Lass dich nicht unter Druck bringen durch äußere Umstände, durch Menschen, sie meinten, sie müssten dich kontrollieren. Selbst Gott tut das nicht mit uns. Selbst Gott lässt uns den freien Willen. Amen. Wenn du sündigen willst, lässt Gott dich sündigen? Gott lässt dir die freie Wahl. Und es gibt Menschen, die tun das nicht. Und manchmal kommen sie in einem ganz frommen Gewand daher. Und diese Menschen lassen dir keine Wahl. Sie bringen dich unter Druck. Ich sage dir, diese Menschen sind nicht von Gott. Egal wie sie sich nennen mögen, Menschen, die dich so unter Druck bringen, weil Jesus hat über die Pharisäer ausgesprochen, ihr legt Druck, ihr legt noch mehr Lasten auf mein Volk. Stimmt's? Das waren die Falschen, die Oberfrommen. Ihr legt noch mehr Lasten auf mein Volk. Und was sagt Jesus? Meine Last ist leicht. Hey, wenn du irgendwie spürst, du trägst irgendwelche Lasten, dann überleg mal, haben sie dir Menschen auferlegt? Knechtet dich gerade der Teufel? Knechten dich irgendwelche Frommen? Weil Gott knechtet dich nicht. Er sagt zu uns, ich heiße euch nicht mehr Knechte, sondern ihr seid meine Freunde. Hey, du bist ein Freund Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Du bist Gottes Braut. Er liebt dich. Er begehrt dich. Er würde dir niemals etwas Böses tun. Amen. Wir sind sein Leib. Würde Jesus seinen eigenen Leib verletzen? Wir haben manchmal so absurde Gedanken mit Krankheiten und Qual. Und wir würden jeden Mann, der seine Frau quält, verhaften lassen. Stimmt es nicht? Jeden Vater, der sein Kind quält, verhaften lassen. Was für abstruse Gedanken lassen wir zu, dass der Feind Gottes in unseren Kopf und in unser Herz setzt, über unseren liebenden Vater und unseren Bräutigam Jesus. Wir sind Braut. Wir sind Kinder. Wir sind sein Leib. Er verletzt doch nicht seine Braut, seine Kinder und sein Leib. Kann ich ein Amen hören? Das ist völlig absurd. Weg mit dieser falschen Lehre. Weg mit dieser Theologie. Es ist nicht wahr. Gott denkt gute Gedanken über uns. Er hat Zukunft und er hat Hoffnung für uns. Er hat gute Pläne mit uns im Sinn. Und das ist wunderbar, ihr Lieben. Deshalb sagt dieser Text, ich finde das so Hammer, weil es ist dieser Vorwurf von diesen Menschen an den Babylon. Und man kann das hier irgendwo verstehen und noch ein Jahr Gefangenschaft und noch ein Jahr, 10 Jahre, 20 Jahre, versteht ihr, da geht dir die Puste aus. Und bei Lia auch, der ist am Boden. Und das ist schrecklich, aber Gott lässt dich nicht fallen. Gott ist treu, wir haben das eben gehört. Wir haben das innerlich von Herzen mitgesungen. Gott ist treu. Er schmeißt Elia, nur weil er mal nicht mehr kann und weil er am Boden ist. Er sagt nicht, jetzt kannst du nicht mehr mein Prophet sein, sondern er baut ihn auf, stimmt's? Er baut ihn auf. Du darfst am Ende sein. Du kannst fertig sein. Und lass dich nicht von Menschen noch fertiger machen, weil wenn wir am Boden liegen und es tritt noch jemand auf uns drauf, dann sind das Pharisäer oder irgendwelche Menschen oder der Feind, aber es ist nicht Gott. Never ever. Der Herr kommt runter, wenn du am Boden liegst. Er bückt sich zu dir in deiner Not. Er kommt auf deine Ebene und dann stärkt er dich und dann hebt er dich hoch, stellt dich auf die Füße. Er haucht dir seinen Ruach ein, er gibt dir neue Kraft und dann kannst du wieder gehen in seiner Kraft. Amen. Wir haben das letztes Jahr so stark erlebt. Ich erzähle euch doch hier keine trockene Theorie. Wir erzählen euch hier die Wahrheit, Leute. Das ist dieser eine Punkt. Lass dich nicht durch Arbeit, durch Mühe, durch Lasten, die andere Menschen auflegen, so unter Druck bringen, dass du seelisch und körperlich ermüdest und ermattest. Wirf dieses Joch von dir weg. Dieses Joch ist nicht vom Herrn. Halleluja. Das Zweite. Und das ist auch etwas, weil jetzt geht es um Leid. Wir Menschen, wir verlieren unsere Lebensenergie. Wir verlieren unsere Kraft, wenn wir durch Leiterfahrungen gehen, die nicht sofort verschwinden. Stimmt's? Wir erleben Leid und es geht nicht sofort weg. Aber wir haben doch gebetet. Wir haben sogar dreimal gebetet. Und dann auch wieder diese Stelle, dieses Infragestellen. Ihr Nachkommen Jakobs oder zu uns, ihr Nachkommen jetzt des neuen Bundes, ihr Israeliten des neuen Bundes, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es mir geht? Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen oder wenn wir leiden müssen. Und das ist ein ganz dunkles Kapitel Leid. Und früher oder später trifft es jeden von uns. Es ist unabänderlich, dass wir durch Leiterfahrungen gehen, stimmt's? Jeder von uns geht durch Leiterfahrungen. Wir haben so viele Beispiele in der Bibel, ob das Hiob ist, selbst der Apostel Paulus. Und da muss man ja sagen, nach Jesus, das ist der Apostel, versteht ihr das? Derjenige welcher? Paulus. Der wollte die ganze Welt, heute gehört uns Israel und morgen habe ich die ganze Welt für den Herrn Jesus erobert. Versteht ihr? So ein Typ war Paulus. Und dann kommt der rum und kriegt Prophetien. Ja, du wirst gefangen geführt werden. Und dann kommen diese menschlichen Interpretationen. Geh da bloß nicht hin. Wirst du gefangen genommen. Ja, überall wird ihm prophezeit. Wenn du da hingehst, so, dann passiert dir Leid. Und Gott macht ihm klar, das ist jetzt aber nun mal so. Da musst du durch. Das ist interessant. Das ist interessant, weil dann wird dieser Mann ins Gefängnis gesetzt. Könnt ihr euch das vorstellen? Diesen agilen Welteroberer für Christus, der wird festgesetzt im Gefängnis. Das muss man sich mal vorstellen. Könnt ihr euch vorstellen, dass Paulus an manchen Tagen die Welt nicht mehr verstanden hat? Geht es uns nicht auch so? Du denkst, ich bin doch sein Diener. Ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs. Warum ist da so viel Widerstand? Warum sind die Türen verschlossen? Warum werde ich in manchen Situationen festgesetzt? Kennt ihr das? Du denkst, was ist denn das? Ob persönlich deine Familie, die Gemeinde ist, denkst, was ist denn hier los? Was geht hier ab? Und wir brauchen immer wieder Offenbarung im Geist der Weisheit und der Erkenntnis, dass uns immer klar ist, und das hilft ja durch den Geist Gottes und das Wort Gottes, denn es ist ein Schwert, das trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Wenn dann diese Propheten kamen, gehst nicht hin, darfst nicht machen und so weiter. Und Gott kann dir Dinge zeigen. Das ist jetzt wirklich hier seelisch, das ist von Menschen. Das ist satanisch. Hier ist satanischer Widerstand. Und wenn Satan dir widersteht, musst du was machen? Dann musst du ihm widerstehen. Und dann sagt die Bibel, wenn du erkannt hast, dass es Satan ist, widersteh ihm und dann passiert was? Dann flieht er von uns. Wenn wir aber eine Situation falsch beurteilen und uns widersteht Gott und wir denken, es ist der Satan und wir gebieten und wir gebieten, es passiert überhaupt nichts, dann könnte es sein, dass wir es nicht mit Satan zu tun haben, stimmt's? Sondern, dass wir es mit dem Allmächtigen zu tun haben und dass er irgendwie gerade mal sagt, stopp mal gerade, Kind, irgendwie drehst du gerade so ein bisschen ab und wir schwanken ja immer, der Prophet Jeremia sagt es an einer Stelle, das menschliche Herz, und da ist die Luther-Übersetzung so herrlich, ist ein trotzig und verzagt Ding. Rebellisch und depressiv, versteht? Agro und Depri. So sind wir. Ist es nicht wahr? So beschreibt die Bibel unser menschliches Herz. Und Gott sagt, ich weiß, dass ihr so seid. Und manchmal, wenn wir dann am Boden sind, dann muss Gott uns aufrichten. Aber manchmal, wenn wir dann schon so ein bisschen fast abheben vom Boden, dann sagt Gott, ich glaube, ich muss mal ein bisschen Luft aus dem Ballon rauslassen. Du schwebst da sonst unter der Decke und schaust auf die anderen herab, stimmt's? Ich glaube, ich muss dich mal wieder ein bisschen erden. Denkst du, was ist die Luft bei mir rausgegangen? Hey, Gott meint es gut mit uns. Amen. Gott meint, er sieht zu, dass wir nicht am Boden liegen bleiben und er sieht auch zu, dass wir uns nicht über andere erheben. Stimmt's? Hey, Gott begleitet uns durch Leiderfahrung. Das ist ganz schrecklich. Wir hatten einmal eine Phase. Da sind so viele Menschen, ich kann mich erinnern, das war, fing 96 an. Da sind in unserem Umfeld, wir haben gedacht, alle Menschen, die wir lieb haben, sterben. Gott nimmt uns jeden Menschen weg, den wir lieb haben. Das fing mit meiner Lieblingsoma 96 an. Ein Jahr später starb meine Mama an einer schweren Krankheit. Ein halbes Jahr nach meiner Mama starb ihr Papa. Dann sind Jugendliche aus unserer Gemeinde nach einem Kinoausflug in Lüneburg schwer verunglückt und der Vater, es war an einem Wochenende, sie waren in einer Abendfrühvorstellung, der Vater rief seinen Sohn an, das wurde mir selber erzählt, sie haben das Foto in der Bildzeitung von dem verunglückten Auto gezeigt, einen riesengroßen Citroen haben sie gefahren, er hat gerufen, kommt ganz schnell nach Hause, sie nehmen es wörtlich und sind in den Kurven der Lüneburger Straße nach Lauenburg, sind sie, wo 70 steht, aus der Kurve geflogen, weil sie mit 140 dadurch sind. Der Papa sagte, kommt ganz schnell nach Hause. Ganz schnell, beeil, ich brauche das Auto dringend. Könnt ihr vorstellen, dass dieser Mann sich beinahe hinterher verflucht hat? Es war eine meiner schlimmsten Beerdigungen. Ich habe leichtere Beerdigungen, schöne Beerdigungen, wo ein 87-Jähriger ich einmal beerdigen durfte. Und er hat das alles vorher geplant. Er war vorbereitet. Er wusste, dass er geht. Und die ganze Verwandtschaft, wir haben gedacht, wir feiern eine Hochzeit oder einen Geburtstag. Und es hat jeder gesagt, wir haben in unserem Leben noch nie so eine schöne Beerdigung erlebt. Sowas gibt es auch. Kennt ihr das? Das gibt es wirklich. Aber es gibt Beerdigung. Da möchtest du nicht dabei sein, stimmt's? Da möchtest du nicht dabei sein und du möchtest sie auch nicht halten. Ich sag's dir wirklich, du möchtest diese Beerdigung nicht halten. Und kurz danach starb noch einer meiner besten Freunde, den ich persönlich beerdigen musste. Und ich habe mit dem Lobpreisteam gesungen und mir ist an mancher Stelle die Stimme erstickt. Könnt ihr es glauben? Ich konnte nicht mehr. Ich glaube, ich würde nie wieder in meinem Leben, weil es von Jesus ja auch berichtet hat, er weinte am Grab von Lazarus, weil er ihn lieb hatte. Weil manchmal haben wir diesen gesunden Abstand, dann können wir professionell arbeiten. Ihr versteht, das müssen Ärzte ja tun, das müssen Geistliche oftmals tun. Diesen gesunden Abstand haben, diese gesunde Distanz. Aber in manchen Situationen hast du keine Distanz mehr. Du kannst diese Distanz nicht mehr wahren. Es geht voll durch dein Herz. Es trifft dich. Es schockiert dich. Und versteht ihr, wir haben damals gedacht, du nimmst alle Leute weg. Ich habe dann in meinem Herzen angefangen, Gott anzuklagen. Du nimmst jeden Menschen, den ich lieb habe. Wir konnten nicht mehr für Kranke beten. Wir haben Gott misstraut. Könnt ihr es nachvollziehen? Es war eine ganz schlimme Phase. Ich habe Verständnis für jeden Gläubigen, der durch so eine tiefe Phase in seinem Leben gehen muss. Vor allem, wenn dann noch die Sprüche kommen. In dieser Phase, wo ich beinahe verzweifelt bin, kam eine Mitarbeiterin zu mir und wir sind heute wieder gut. Es ist alles in Ordnung, aber eine Mitarbeiterin kam zu mir. Ich verstehe gar nicht, warum du dich nicht freust. Die sind doch alle beim Herrn. Die sind doch alle Christen. Du musst dich doch freuen. Ich war so geschockt. In dem Moment kam meine alte Natur durch. Aber wie? Ich hätte diese Frau am liebsten geschlagen. Könnt ihr es verstehen? Ich hätte sie am liebsten geschlagen. Sag, freu dich doch, dass du eine in die Fresse kriegst. Freust dich darüber. Ich empfinde nämlich gerade, dass ich nur von Gott immer in die Fresse kriege. Versteht ihr? So empfinde ich es. Und dann wollte ich schon reagieren, denn der Heilige Geist hat mich noch gestoppt. Halleluja, danke Herr. Danke Herr, dass du, wenn wir auf dich hören, dass du uns unter Kontrolle halten kannst. Er sagte, reagier jetzt nicht, sag auch nichts, weil jetzt versteht sie es nicht. Ich werde dich daran erinnern, wenn du es ihr sagen sollst. Ich weiß nicht, ob es ein oder zwei oder sogar drei Jahre später war. Wie gesagt, das war ja alles Ende der 90er, Anfang 2000, ganz dicht, immer zack, 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 wo die Leute alle wegstarben. Und dann sagt Gott, jetzt sprich sie darauf an. Dann habe ich sie zur Seite genommen, habe sie erklärt. Und dann fing die Frau an zu weinen und sagt, das habe ich in der Situation zu dir gesagt. Das kann ich ja gar nicht glauben. Es tut mir so leid. Sie war sofort überführt. Sie erkannte sofort, dass sie überhaupt nicht empathisch gewesen war, sondern in dem Moment arrogant und hochnäsig. Ist Gott nicht gut? Manchmal müssen wir auf Zeitpunkte im Leben warten. Deshalb, wenn du gerade durch Leid gehst, wenn du von Menschen weißt, die gerade leiden, die Menschen verloren haben, komm nicht mit den Sprüchen, es wird ja alles wieder gut. Lass diese Sprüche weg. Ich weiß, diese Zeiten sind gerade schwierig, aber nimm sie irgendwie mit eine Distanzierte im Arm. Ihr wisst, was ich meine. Oder ihr haltet beide die Luft an, habt euch desinfiziert. Einmal drücken. Ihr wisst, was ich meine. Manchmal ist das besser, als irgendwelche blöden Sprüche zu bringen. Durch Leid zu gehen, kann uns alle körperliche und seelische Energie und Kraft rauben. Stimmt's? Kann uns völlig fertig machen. Der letzte Punkt, auf den ich kommen will, und dann kommen wir zum Positiven. Der letzte Punkt ist diese Pandemie. Ihr Lieben, es ist ja wirklich heftig. Und wenn man dann noch durch persönliche Nöte geht, und es ist ja schon wirklich, wenn du darüber nachdenkst, ich will das jetzt nicht analysieren, ich will kein biblisch-theologisches Statement zu dieser Pandemie abgeben, aber ich will nur sagen, es ist etwas Weltweites. Die Bibel spricht manchmal in Endzeit-Dingen, dass weltweit Dinge geschehen werden. Und zum Beispiel könnt ihr euch erinnern, wenn solche Dinge waren, auch Hungersnöte, wo Josef dann vorausgeschickt wurde durch Gottes Wirken, als diese Hungersnot, da steht, es war in der ganzen Welt, war Hungersnot. Ich habe es die Tage noch wieder gelesen. Und Gott schickt Josef, damit die Menschheit überlebt. Ist Gott nicht gut? Er wirkt vor. Oder wenn wir das lesen, da im Neuen Testament tritt dieser Prophet namens Agabus auf und er sagt voraus eine weltweite Inflation, eine Teuerung. Versteht ihr, da ist immer, wenn du merkst, es ist etwas weltweit, da passieren entweder Israel, das ist völlig klar, vom Prophetischen auf den Punkt gebracht, wenn das in oder um Israel passiert, muss man immer Hab-Acht-Stellung haben. Und wenn etwas global passiert, müssen Christen immer Hab-Acht-Stellung haben. Was geht hier ab? Und wir können alle nur bitten, hier gib uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Du bist der Geist der Wahrheit, leite uns in alle Wahrheit, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen. Stimmt's? Es ist so wichtig. Weil diese Not, sie ist einfach da. Und wir müssen Verständnis füreinander haben. Also die Mütter, die jetzt in engen Mietwohnungen leben, ohne Balkon, mit Homeschooling, und du kannst die Kinder manchmal nicht rausschicken, das ist eine echte Drucksituation. Das ist eine echte Not. Oder, ja, wenn Menschen wirklich nicht gut Masken tragen können. Ich kann mich an eine Situation erinnern, als du in der Reha warst. Und da hatte ich noch diese dicke Stoffmaske. Und es war an einem Tag da bald 40 Grad im Sommer. Und ich habe so gut wie keine Luft. Und ich habe gedacht, ich falle in Ohnmacht. Ich verstehe, es gibt ja wirklich so Situationen, wo du denkst, du kannst nicht mehr. Und Leute, bitte, bitte lasst uns Verständnis haben. Über allen Theorien und Thesen, die Zukunft wird die Wahrheit erweisen. Amen. Die Zukunft wird die Wahrheit erweisen. Und was verborgen ist, das steht bei dem Herrn und nicht bei uns Menschen. Und wenn wir mit Gott gehen, dann haben wir den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet, der uns auch warnt. Und das ist sehr wichtig. Wir haben das Wort der Wahrheit. Und wenn das Gott mit seinem Geist der Wahrheit durchhaucht, dann wird uns Gott bewahren, auch vor der Stunde der Verführung, die über den Erdkreis kommt. Stimmt's? Wir glauben da ganz fest daran. Wir glauben ganz fest daran. Und trotzdem ist es eine Not. Wir verlieren Kraft. Es ist so mühsam. Und wir denken immer noch. Und warum gehen die Zahlen so langsam runter? Versteht ihr? Du denkst immer an noch eine Maßnahme. Und da, ich kann bald nicht mehr. Und jetzt denk an die Leute aus Juda. 30 Jahre in Gefangenschaft. Es geht gerade ein Jahr. Ihr versteht, was ich sagen will. 40 Jahre. Herr, hast du uns vergessen? Kann man das verstehen? Wir sind doch dein Volk. Das kann doch nicht sein, dass du uns völlig vergisst und 70 Jahre nicht auf uns reagierst. Das ist ein Menschenleben, ihr Leute. Da kann man verzweifeln menschlich. Und deshalb, letztes Jahr sind wir so eine Not gegangen, persönlich, und dann die Pandemie auch noch. Und wenn du persönlich durch Not gehst und dann kommt dieses Globale noch, das kann dich sehr bedrücken. Da, lass uns Verständnis füreinander haben. Amen. Es kann dich sehr, es kann Menschen sehr bedrücken, sehr fertig machen. Lass uns Menschen mit ihren Sorgen und mit ihren Ängsten wahrnehmen. Lass uns auch nicht verurteilen, über die Gruppierungen sprechen. Manchmal finde ich das unweise, auch manchmal was von Politikern gekommen ist. Es sind nicht alles Covidioten. Ihr versteht, was ich meine. Es sind in jeder Gruppierung, hast du solche und solche und solche. Das ist immer so. Man kann nicht sagen, die Partei, da sind die wahren Gläubigen, da sind die ganz Bösen. Es sind Böse und Gute überall. Stimmt's? Das ist einfach so. Und deshalb lasst uns aufpassen, womit wir uns identifizieren. Damit machen wir uns eins. Ich möchte mich mit Jesus und mit seinem Reich identifizieren. Amen. Und auch wenn Nationalismus wieder so stark war, vom Vorgänger von Biden, diese America First Politik, die Bibel lehrt eine andere Politik. Sie sagt, Gottes Reich first. Stimmt's? Stell das Reich Gottes an die erste Stelle und seine Gerechtigkeit. Und was passiert dann? Wenn du das machst, dann wird dir alles, was du brauchst, wirst du Zufälle erleben. Dinge werden dir zufallen. Und es ist wirklich wahr. Und jetzt kommt das Schöne. Und jetzt brauche ich das Bild. wie gut, dass die Schrift nicht im Gericht und im Leid und in der Not stehen bleibt. Stimmt's nicht? Die Bibel ist ganz ehrlich. Das Wort Gottes ist so ehrlich. Sie beschreibt, wir gehen manchmal durch Trauertäler, durch Jammertäler, durch Notzeiten. Aber Gott hört seine Leute. Es ist ganz klar. Und dann heißt es ja weiter, wo sie die Frage stellt, sieht Gott uns denn nicht? Kriegt er denn gar nicht mit, wie es uns geht? Macht es Gott nichts aus, dass wir leiden müssen? Und dann geht's weiter in Vers 28. Begreift ihr es denn nicht? Oder habt ihr es denn nicht gehört? Der Herr, Jahwe, ist der ewige Gott. Alles andere sind Götzen, die sind vergänglich. Er ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Und jetzt kommt erstmal die zentrale Wahrheit. Er wird weder müde noch kraftlos. Gott, ich glaube, Reinhard Bonke hat das mal gesagt, wenn ich mich recht erinnere, Gott ist immer auf dem Höhepunkt seiner Macht. Ein interessanter Satz. Du denkst, das ist ein platter Satz. Nein, es stimmt wirklich. Gott ist immer auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er ist unveränderlich. Er wankt und schwankt nicht. Das ist der Hammer. Der Gott Israel schläft noch schlummert nicht. Das ist der Hammer. Gott ist immer auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er ist nicht müde. Und jetzt steht's. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Männer ermüden und werden kraftlos. Junge Männer, Leute, die meinen, sie können die Bäume ausreißen. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Also alle, die sich für besonders stark und cool halten, auch die brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, in den alten Texten heißt, die auf den Herrn harren. Ja, wirklich, warte, nicht passiv, sondern, Herr, wann greifst du ein? Wann kommt deine Macht? Wann stehst du auf? Die ihre Hoffnung, ihr Vertrauen auf den Herrn setzen, sie bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und sie werden nicht müde. Sie laufen und sie sind nicht erschöpft. Und das Interessante ist, dieses Bild, das hat eine gute Freundin von uns, die heißt Kalligraphie, ne? Selbst gemacht. Sie fängt jetzt an, diese Dinge professionell zu machen und sie zu verkaufen. Also wir dürfen das jetzt nicht weitergeben. Sie hat es mir, stell dir vor, wir waren gestern noch spät in Kontakt über WhatsApp. Und dann sagt sie, guck mal, was ich entworfen habe. Ich sage, das gibt sich, ich predige da morgen drüber. Oh! Sind manche Dinge nicht super erstaunlich, wo du denkst, das gibt es doch gar nicht. Und sie ist wirklich künstlerisch so von Gott begabt. Sie hat das selber gemacht. Ist das der Hammer, oder? Ist der Hammer. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, die in mächtige Schwingen wachsen. Und das ist interessant. Ich habe nämlich noch was gelesen gehabt. Vor Jahren, und das ist mir wieder eingefallen, und das möchte ich euch zum Schluss einfach sagen. Ich möchte mit einer Geschichte schließen. Die hat mich so berührt, dass ich sie vor Jahren gelesen habe. Und dann war klar, diese Geschichte, die braucht es heute Morgen hier zum Abschluss dieser Predigt. Lass einmal einen Bericht über Adler. Dass Adler in einem ganz besonderen Schöpfungsrhythmus leben. Und zwar ziehen sie sich ungefähr so alle 7 Jahre zurück. Ist das nicht interessant? Ich habe das nicht gewusst. Warum passiert das? Weil ihr Gefieder zerschleißt sich in dieser Zeit, ihre Krallen zerschleißen, haben sich abgenutzt. Und bevor sie sich dann zurückziehen, nehmen sie mal so ähnlich noch wie so ein Grizzlybär vom Winterschlaf so richtig Beute zu sich und ziehen sich das rein, dass sie genug Fettreserven und alles haben. Und dann ziehen sie sich auf ein hohes Felsplateau zurück und dann passiert Folgendes. Und das ist der Hammer. Die Adler beginnen dann mit ihrem Schnabel ihr eigenes Gefieder auszureißen. Irgendwann sitzt der Adler dort nackt und bloß. Wir wissen ja, wenn die geboren werden, wenn die keine Federn haben. Es muss ein fürchterlicher Anblick sein, ein Adler da ohne Schwingen. Und dann schlägt er seine Krallen, die mörderisch sind, er schlägt sie immer wieder an die Felskante, bis sich jede Kralle gelockert hat und abfällt. Ähnlich müssen wir uns das vorstellen, sagen die Experten, wie bei den Milchzähnen eines Kindes. Die kommen wieder neu. Es ist unglaublich. Und zuletzt bearbeitet er noch den Schnabel und er fällt ab. Jetzt stellt euch mal so ein schönes Tier, so ein Wesen vor, ohne Schnabel, ohne Krallen und ohne Schwingen. Ist erbärmlich, oder? Ein erbärmliches Bild. Und es ist ein gutes Bild. Letztes Jahr waren wir so am Boden, wo man gedacht hat, so fühlen wir uns. Macht und kraftlos, es geht gar nichts mehr. Wir können nichts mehr widerstehen. Man kriegt nichts mehr auf die Reihe. Und es gibt so Situationen, da sind wir hilflos und wehrlos. Jetzt sitzt dieser arme, wehrlose und flugunfähige Adler dort. Und was macht er? Er wartet. Was machen wir gerade in der Pandemie? Wir warten. Was hat Israel gemacht in der babylonischen Gefangenschaft? Sie haben gewartet. Jahr um Jahr gewartet. Irgendwann bekommt er Hunger. Der Magen knurrt ihm. Er kann aber nicht fliegen. Er hat keine Krallen. Er kann keine Beute schlagen. Und da geschieht wie ein Wunder. Nach und nach sein Gefieder erneuert sich. Es wächst nach. Seine Krallen wachsen nach. Sein Schnabel fängt an nachzuwachsen. Zuerst alles noch völlig unbrauchbar, um sofort Beute machen zu können. Doch sind die ersten Zeichen der Hoffnung. Es kommt etwas Neues. Und das Tier muss immer noch warten. Die ersten Sachen sind da, wo, so wie diese eine Prophetie. Denkt nicht an das Frühere. Es kommt etwas Neues. Jetzt wächst es auf. Bald kommt der Frühling. Dann kommen diese zarten Pflänzchen drauf. Und wir wissen alle. Und irgendwann sprießt das und schießt das. Wir wissen das. Und dann kommt blüht es. Und dann kommen die Früchte. Deshalb lasst uns den Tag geringer Anfänge von Hoffnung bitte nicht verachten. Die auf ihn harren, kriegen neue Kraft, die auf ihn hoffen. Und dem Adler bleibt nichts anderes übrig. Wir können uns an die Sätze, die der Heilige Geist und diesen Gebetsnächten, die wir letztes Jahr immer wieder als Ehepaar in unserem Ehebett hatten, einige Stunden, wie der Geist Gottes immer dasselbe sagte, wie wir fragen, was sollen wir denn tun? Und immer wieder zu uns kam, ihr sollt gar nichts tun. Wartet auf mich, hart auf mich und ich werde für euch streiten. Und genau das hat er gemacht. Ich bin ein Zeuge dafür, dass er das gemacht hat in unserem Leben. Ich bin ein Zeuge für die Wahrheit dieses Bibeltextes, dass sie stimmt und dass sie wahr ist. Und dass die Schwingen neu wachsen. Wir sind aufgefahren mit Flügeln. Ja, das hat der Herr geschenkt. Halleluja. Gott sei alle Ehre dafür. Und ich möchte euch das weitergeben mit großer Hoffnung. Ich möchte, dass Gott euch Glaubenskraft gibt und ihr ihm vertraut. Und dass er euch stärkt. Und auch wenn du alt bist, egal wie alt du bist, Gott kann deine Kraft erneuern, stimmt's? Wir waren jetzt bei meinem Vater. Eigentlich hätte er am 2. Januar Geburtstag. Da durfte man ja nicht feiern. Er ist 90 geworden. Im Ruhrpott, wo ich herkomme, Mühlermann der Ruhr. Und dann haben wir uns überlegt, wir haben das schon geplant und wir merken, je mehr es zum Winter hingeht, es wird gar nicht möglich sein. Und dann wurde aber Weihnachten freigegeben. Ihr habt das ja mitgekriegt. Und dann haben wir alles verändert und haben gesagt, wir werden Heiligabend zu meinem Papa gehen und den 90. Geburtstag mit ihm und seiner zweiten Frau feiern. Hey, der Mann ist 90, der sieht aus, der hat mehr Haare als ich. Ich muss euch nächstes Mal ein Foto von ihm mitbringen. Der Mann sieht aus, als ob er Anfang 70 ist. Das ist unglaublich. Und wir haben gedacht, können wir 1,5-2 Stündchen mit ihm zusammen sein? Wir konnten Heiligabend 6,5 Stunden mit ihm zusammen sein. So voller Kraft waren auch sie. Und es war so schön, sich treffen zu können und miteinander feiern zu können. Gott ist so ein guter Gott. Er wird auch dir Hoffnungszeichen geben. Er wird auch für dich streiten. Er wird auch dein Gefieder neu wachsen lassen. Und deine Waffenrüstung wird er dir anvertrauen. Und du wirst die Waffen und das Schwert des Herrn wieder neu führen. Amen. Du wirst es in deinen Mund nehmen. Du wirst es in den Händen halten. Du wirst den Schild des Glaubens tragen. Lass uns mal aufstehen hier und lass uns miteinander beten. Auch ihr online, ihr seid mit uns verbunden. Der Heilige Geist wirkt auch bei euch. Und Jesus sagt uns heute Morgen, ich sehe dich in deiner Not. Ich sehe dich mit deinen Sorgen. Ich sehe dich mit allem, was dich bedrückt. Ich sehe dich auch mit deinen Verfehlungen, aber ich klage dich nicht an. Aber ich sage zu dir, lauf doch nicht vor mir weg, sondern komm zu mir. Ich reinige dich von all deinen Sünden. Ich nehme dir deine Lasten ab. Wirf deine Sorgen auf mich. Mach es mit deinen Sorgen nicht so, wie mit einem Schneeball, den du immer vor dir herrollst. Und dann nimmt der Schneeball immer mehr Schneeflocken auf und der Sorgenball wird immer größer und immer größer. Sondern ich sage dir, wirf deine Sorgen, diesen Schneeball der Sorgen, wirf ihn auf mich. Wirf ihn ans Kreuz und er wird platzen und er wird am Kreuz haften bleiben. Und ich werde für dich sorgen. Jesus lädt dich ein. Er sagt, komm her zu mir, wenn du bedrückt bist. Wenn du Mühsal leidest, wenn du dich so beladen und erschlagen fühlst, ich will dir Gutes tun, ich will dich erquicken. Nimm mein Joch auf und das bedeutet, ich bin mit dir zusammen in einem Joch, wie in einem alten Gespann und ich trage die meiste Last dann, nicht du. Ich trage dann die Last für dich, deshalb wird das Joch für dich dann leicht sein. Der Herr sagt, er ist nicht arrogant und hart zu dir. Er sagt, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. So geht er mit dir und mit mir um. Und er sagt, du wirst Ruhe finden für deine Seele. Mein Joch ist sanft. Meine Last ist leicht. Und jetzt beten wir, Heiliger Geist, dass du diese Worte, die schon am Anfang des Gottesdienstes hier ausgesprochen worden sind, dass wo Menschen aus dem Unfrieden oder in den Unfrieden hineingekommen sind, wo sie aus dem Frieden vertrieben worden sind, wir beten, dass diese Worte vom Anfang des Gottesdienstes als Segen schon ausgesprochen, dass sie wahr werden in unserer Mitte, sie wahr werden in unserem Heim jetzt zu Hause, sie wahr werden für diese ganze Gemeinde, dass der Friede Christi jetzt kommt in unsere Herzen und allen Unfrieden austreibt. Dass der Friede Christi jetzt kommt in unseren Denksinn, in unseren Denkapparat, dass wir unsere Gedanken erneuern und wir sagen, der Friede Gottes, der unser Denken übersteigt, er regiere in unserem Herzen und er regiere in unserem Denksinn. Und jetzt durchhauche der Heilige Geist dein Leben. Der Ruach, der Wind Gottes, die Kraft Gottes komme jetzt zu dir nach Hause und hier. Er stärke dich. Er berühre dich. Es muss nicht die Erde beben. Es muss nicht der Berg brennen. Es kommt ein ganz sanfter, zarter Hauch des Heiligen Geistes. Er kommt in dein Herz, kommt in deine Gedanken. Er stärkt dich. Er lässt dich nicht fallen. Er lässt deine Schwingen wachsen. Er gibt dir neue Kraft. Du wirst gehen von einer Kraft zur nächsten. Lass uns dieses Lied hören. Lass uns dieses Lied im Herzen mitsingen, was Gabi jetzt spielt.